Hi, mein Name ist Dominik. Ich bin CEO und Founder von Desight Studio. Gemeinsam mit meinem Team haben wir in den letzten Jahren unzähligen Händlern zu mehreren Millionen Euro Umsatz auf Amazon verholfen. Wenn du immer schon wissen wolltest, was Amazon FBA eigentlich ist, was du unbedingt beachten solltest und auch was du nicht tun solltest, dann bleib jetzt dran beim OMT-Podcast für Amazon FBA.
OMT.
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, speziell die Frage, welche Produkte eignen sich. Also nochmal, um zurückzuspringen, ich habe es ja schon erwähnt, von der Händlerseite her gefühlt für jeden. Bei den Produkten sagen wir immer, muss man vorsichtig sein, weil eben gutes Beispiel, wie du sagst, Möbel. Theoretisch wäre das möglich. Das Problem ist nur, man bezahlt natürlich bei Amazon auch den Lagerplatz. Nun die Vorstellung, Möbel und Lagerplatz wird eine ganz, ganz, ganz enge Kiste.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Dominik, schön, dass du da bist. Was genau steckt hinter Amazon FBA?
Hi Mario, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Amazon FBA, was ist Amazon FBA? Das Fulfillment-Programm für Online-Händler, die ihre Produkte gerne auf Amazon verkaufen und vermarkten möchten. Hierbei steht FBA für Fulfillment by Amazon, heißt Amazon kümmert sich um alles und man muss sich selbst gefühlt um relativ wenig kümmern, außer am Anfang.
Was bedeutet das? Heißt, die Produkte sind dann wirklich bei Amazon oder wie muss ich mir das
Genau, das
vorstellen?
ist eben, es gibt in, bei Amazon zwei verschiedene Programme. Es gibt das Amazon FBA und das Amazon FBM-Programm. FBM unterscheidet sich im namentlichen Fulfillment by Merchant, sprich, du kümmerst dich als Händler selbst drum. Bei FBA hast du einen entscheidenden Vorteil. Du schickst deine Produkte direkt an Amazon und sparst dir das gesamte Verpackungs-, Logistik-, und Rückerstattungsthema. Und genau das ist das, worüber wir heute sprechen, warum das so toll ist und was man als Händler davon haben kann und wie man davon profitieren kann.
Für wen lohnt sich Amazon FBA? Ist es für jedermann zugänglich?
Zugegebenermaßen eigentlich für jeden. Also für jeden, der Onlinehandel betreibt, wobei man natürlich gewisse, wie soll ich sagen, Richtlinien oder Rahmenbedingungen haben, wie es halt im Online-Verkauf immer ist. Was natürlich bei Amazon nicht gern gesehen ist, sind medizinische Produkte oder minderwertige Produkte. Hier haben ja viele Marktplätze das Problem mit dem Thema Plagiate etc. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, jeder, der qualitativ hochwertige Produkte hat, ist für Amazon FBA geeignet und kann auch bei Amazon FBA seine Produkte verkaufen und eben als Händler auftreten.
Kann ich bei Amazon jede Art von Produkt, also du hast jetzt eben schon gesagt, medizinische Produkte nicht, aber ist es jetzt egal, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich will FBA machen und bin Möbelhersteller, schicke ich dann meine Möbel dahin?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, speziell die Frage, welche Produkte eignen sich. Also nochmal, um zurückzuspringen, ich habe es ja schon erwähnt, von der Händlerseite her gefühlt für jeden. Bei den Produkten sagen wir immer, muss man vorsichtig sein, weil eben gutes Beispiel, wie du sagst, Möbel. Theoretisch wäre das möglich. Das Problem ist nur, man bezahlt natürlich bei Amazon auch den Lagerplatz. Nun die Vorstellung, Möbel und Lagerplatz wird eine ganz, ganz, ganz enge Kiste. Deshalb gibt es Pi mal Daumen, eine goldene Regel. Bei Amazon sollen Dinge verkauft werden, wie wir sie immer schön nennen, Mitnahmeprodukte. Supplements, irgendwelche Untersetzer, Beauty-Produkte, alles in diese Richtung. Also alles, was sparsam ist vom Platz her, also rein vom Volumen her, als auch gut zur Lagerung und was auch noch dazu kommt, im besten Fall keine Lebensmittel. Grundsätzlich ist es auch möglich, Lebensmittel unter gewisse Voraussetzungen bei Amazon zu verkaufen. Wir raten allerdings in der Regel davon ab, da das in den meisten Fällen nicht unbedingt gut funktioniert.
Warum?
Thema Lagerfähigkeit. Tatsächlich, Amazon ist da sehr, sehr genau. Wir hatten da mal einen Fall mit einem Startup, da ging es um das Thema Lagerfähigkeit mit Lebensmitteln und die haben ja alle ein gewisses Mindesthaltbarkeitsdatum. An und für sich bisher einfach. Das Problem ist nur, Amazon bewertet das Mindesthaltbarkeitsdatum etwas anders. Die nehmen das in der Regel Datum, dividieren durch 2 oder 3. Heißt, selbst wenn dein Produkt noch 12, 18 Monate haltbar ist, kann es sein, dass Amazon unter Umständen ein Produkt bereits nach 3 Monaten nicht mehr verkauft oder nach 6 Monaten, weil sie sagen, hey, in unseren Augen ist das nicht mehr haltbar. Was ist die Konsequenz daraus? Amazon vernichtet die Produkte oder schickt sie an dich als Händler zurück.
Also, bei mir gehen viele Fragezeichen gerade im Kopf an, was das Thema FBA angeht. Mhm. Ich habe mich selbst noch nie so viel damit beschäftigt. Wir selbst bieten als Agentur ja keinen Amazon an oder kein Amazon Marketing. Klar, kennst du den einen oder anderen SEO oder Online-Marketer, der sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt hat und wurde dann irgendwie mal auf einer Konferenz bei uns oder irgendeiner Veranstaltung schon mal zum Thema. Das heißt, ein bisschen Grund-Know-how habe ich, aber für mich gibt es so... Was sind denn die Vorteile? Ich bin von Haus aus jetzt Suchmaschinenoptimierer. Das Thema Online-Shops finde ich total wichtig. Mhm. Und wenn ich jetzt überlege, ich bräuchte ja in dem Fall gar keinen Online-Shop mehr. Ich könnte ja alles über Amazon machen. Wäre das ein Vorteil oder siehst du das eher als Nachteil?
Das ist tatsächlich... Es gibt bei allem Vor- und Nachteile. Wir haben jetzt tatsächlich zu Beginn über die Nachteile oder über einige Nachteile gesprochen. Lass uns tatsächlich zu den Vorteilen umschwenken. Um deine erste Frage zu beantworten, kann ich mit Amazon meinen Online-Shop ersetzen? Ganz klares Ja. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist in den wenigsten Fällen in der Praxis tatsächlich der Fall, liegt aber viel mehr an der Business-Seite als wie an der Machbarkeitsseite. Warum? Wenn du dich mit Onlinehandel beschäftigst, stolperst du über kurz oder lang zwangsläufig über deinen eigenen Online-Shop und verzichtest natürlich auch nicht auf diesen. Warum nicht? Thema Gebühren, eigene Credibility, Brandbuilding etc. Aber grundsätzlich wäre es auch möglich, deine Produkte nur auf Amazon zu verkaufen. Wie oder welche Vorteile ergeben sich als Händler, kurz und knackig daraus, ganz einfach die Reichweite. Eigener Online-Shop, wie du gesagt hast, SEO ist so ein Thema, eigener Online-Shop muss SEO optimiert werden, man braucht Traffic im Sinne von Advertising oder ähnlichen Maßnahmen, Influencer, was es alles gibt. Bei Amazon hast du den riesen Vorteil, dass du die organische Reichweite, die Amazon per se bietet, als einer der meistbesuchten Webseiten in Deutschland, von der kannst du als Händler schlichtweg profitieren. Und das ist auf jeden Fall mal das erste riesengroße Einstiegsargument, warum man als Händler unbedingt Amazon FBA nutzen sollte und eben nutzen kann.
Ich möchte jetzt mal kritisch fragen. Ich bin so einer, der in der Gesamtstrategie immer das Thema Earned, Paid und wie sagt man, Owned Media in den Fokus stellt. Mhm. Und ich sage eigentlich immer bei einer omnipräsenten oder sagen wir mal der Omnichannel Online-Marketing-Strategie, sage ich immer, habt bitte im Fokus, dass ihr die Assets in die eigene Hand bekommt. Ja, also eigene Webseite, eigener Online-Shop, nenn's wie du willst. E-Mail-Verteiler unbedingt aufbauen. Und jetzt kommst du mir um die Ecke mit dem Thema Amazon FBA, wo ich sage, Entschuldigung für das Wort, aber fuck, jetzt habe ich in dem Moment ja alle Rechte an Amazon abgegeben. Insofern, wenn die mich quasi abschneiden, kann ich nichts machen und ich habe gar nichts mehr. Was sagst du dazu?
Zugegebenermaßen, Dinge unnötig schön zu reden, wäre an dieser Stelle wahrscheinlich nicht richtig. Hier können wir wieder umschwenken zu Nachteilen. Es ist aber natürlich wie bei allen Plattformen, sei es, wenn du Facebook Advertising betreibst oder über Google verkaufst oder eben über Amazon, du gibst natürlich eine gewisse Kontrolle ab. Du gibst eine gewisse Range an Eigenverantwortung und Kontrolle ab, hast aber eben als Gegenzug die Möglichkeit, davon zu profitieren. Jetzt ist es natürlich so, und da kommen wir mal wieder zu dem Thema zurück, kann ich Amazon neben oder ohne Online-Shop betreiben? Ja, kann man, aber das ist auch einer der Mitgründe, warum man zumindest den Online-Shop als Backup haben sollte. Weil, und da müssen wir natürlich auch kritisch beleuchten, es so ist, dass Amazon als Big Player faktisch dir die Rechte wegnimmt, würde ich jetzt nicht sagen, aber du Amazon die Rechte einräumst und Amazon nun mal Herr über ihre eigene Plattform ist und dich, muss man dazu sagen, passiert in den wenigsten Fällen, aber im Fall der Fälle dir natürlich den Hahn abdrehen könnten.
Also gut, dass du es so offen ansprichst. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Wobei ich auch auf der anderen Seite sage, wenn ihr euer ganzes Geld in SEO reinsteckt und Google straft euch ab, dann habt ihr auch ein Problem. Also korrekt. Das Einzige, was dir die Leute halt nicht angreifen können, ist theoretisch die eigene Webseite und den E-Mail-Verteiler, aber auch beim E-Mail-Verteiler kommt wieder mal so ein DSGVO um die Ecke und auf einmal sind die Hälfte deiner E-Mails für den Arsch. Also auch das kann euch passieren. Trotzdem habt ihr es natürlich dann in eurer eigenen Hand. Richtig. Gibt es, also ich möchte gleich nochmal zu dem Thema Vorteile kommen, aber gibt es vielleicht noch andere Gründe im Rahmen von Amazon FBA, warum ich vielleicht einen eigenen Online-Shop auch haben sollte?
Tatsächlich, da gibt es mehrere Gründe. Zum einen ist das Thema Politik natürlich, weil dadurch, dass man auf Amazon Gebühren bezahlt, gibt es sehr, sehr viele Händler, die wir kennen, die verschiedene Preispolitiken zum einen probieren und zum anderen ganz aktiv fahren. Sprich, im eigenen Online-Shop bist du der Herr deiner eigenen Preise. Bei Amazon kannst du die Preise zwar selbst definieren, musst aber anders kalkulieren. Das heißt, wir empfehlen grundsätzlich, den Online-Shop zumindest parallel laufen zu lassen. Aber abgesehen von dem Thema Pricing gibt es einen entscheidenden Vorteil, der wiederum für Amazon spricht, der Online-Händler meistens vor unfassbare Herausforderungen stellt: Thema Internationalisierung. Wenn wir uns ehrlich sind, wir wissen, wir sind beide jetzt seit über 10 Jahren im Online-Business tätig und wir wissen, Internationalisierung, egal ob im Bereich Paid, ob im Bereich Social SEO oder eben im Bereich E-Commerce, ist unfassbar mühsam und hat unfassbar viel Stolpersteine. Das ist halt ein riesen Segen an Amazon. Du kannst gefühlt innerhalb weniger Stunden oder Tage dein gesamtes Business internationalisieren. Warum? Durch dieses Fulfillment, was einen Amazon anbietet. Wenn wir jetzt zurückdenken, eigener Online-Shop. Ich war auch mal bei einem Projekt beteiligt, da hatten wir einen eigenen Online-Shop als Standalone-Lösung versucht, nur in Europa zu expandieren. War grundsätzlich möglich, hat aber eine unfassbare Manpower benötigt und Manpower ist mit Finanzstärke verbunden. Und wie wir wissen, das ist speziell in Zeiten der DSGVO, in Zeiten von Corona, muss man natürlich jeden Euro umdrehen und spart man an jeder Ecke. Und das ist natürlich wieder ein Segen, den man durch Amazon hat.
Du zahlst im Endeffekt auch nur, wenn du verkaufst. Wie ist das denn mit dem, was du eben gesagt hast mit den Lagerkosten? Wie ist das denn aufgeteilt von den Kosten? Ich kenne diese Prozentvergütung, die du an je nach Bereich an Amazon abgeben musst. Das ist ja auch damit verknüpft. Ich bin jetzt öfter mal auf der anderen Seite als Affiliate, dass ich sage, ich verkaufe irgendwas, wo ich über Amazon Geld bekomme. Habe ich ja auch unterschiedliche Bereiche, wo ich unterschiedlich vergütet werde. Gibt es da auch Fixkosten?
Jein. Also ja, rein rechtlich ja. Es gibt diesen fixen Seller-Account, der kostet dich im Monat 49 Euro. Warum sage ich Jein dazu? Wie wir eben in der digitalen Welt wissen, jede Softwarelösung oder jedes Tool kostet dir irgendwo minimal Geld. Das heißt, fix bezahlst du an Amazon 49 Euro im Monat, damit dein Seller-Account per se steht. Es gibt nur um der Vollständigkeit halber auch die Möglichkeit, einen Provisionsaccount einzurichten, wo du für jeden Verkauf nochmal eine extra Gebühr bezahlst. Davon raten wir aber ab, alleine aufgrund der fehlenden Features. Aber um zurück auf die Kosten zu kommen, du zahlst eben 49 Euro fest im Monat, die bezahlst du so oder so. Ab dann wird es eigentlich pretty easy. Du zahlst deine Gebühr, es gibt verschiedene Prozentstaffeln, aber pauschal sagt man immer, 8% bezahlst du für Produkte unter 10 Euro UVP, und 15% bezahlst du, wenn du Produkte über 10 Euro anbietest. Was natürlich dazu kommt, und das ist ein ganz, ganz, ganz entscheidender Faktor im Thema strukturiertes Business und Development, Thema Versand. Du bezahlst die Versandkosten bei Amazon. Wenn du dein Produkt jetzt salopp gesagt bescheuert verpackst, dann kann es sein, dass deine Versandkosten ziemlich eskalieren, weil es einfach schlecht verpackt ist. Wenn du dein Produkt vernünftig verpackst und das in einen von diesen Amazon-Formkartons perfekt reinpasst oder annähernd perfekt reinpasst, dann sparst du auch hier wieder. Das heißt, was bezahlst du am Ende des Tages? Die monatliche Gebühr. Dann zahlst du deinen prozentuellen Anteil, eben 8 oder 15% pauschal gesagt, plus die Versandkosten an Amazon selbst.
Und wenn du jetzt jemanden empfehlen müsstest, wie man so ein Amazon FBA strukturiert aufbaut, was würdest du dem empfehlen? Wie sollte er vorgehen?
Vorarbeit ist das halbe Leben. Da ist tatsächlich der Spruch. Ich bin auch eigentlich ein Typ, ich bin eher gerade in der Businesswelt, eher so der American Way of Work. Einfach mal drauf los, mal schauen, was passiert. Ich warte nicht gern. Bei Amazon scheiden sich da allerdings meine eigenen Geister und das empfehle ich auch jedem, der mit Amazon FBA losstartet oder wieder losstarten möchte. Speziell anfangs, bring Geduld mit und vor allem sei vorbereitet. Was bedeutet vorbereitet? So gut wie Amazon funktioniert, muss es natürlich auch um Haken gehen. Was ist der Haken? Die Bürokratie. Das Setup von einem Amazon FBA-Account per se ist relativ easy. Willst du aber verkaufen kannst, brauchst du wahnsinnig viele Unterlagen. Da ist zum einen die Paragraph 22 Bescheinigung von deutschen Finanzämtern, die dir erlaubt, als Online-Händler zu vertreiben. Wobei, das ist nicht Amazon geschuldet, sondern dem Fiskus. Zum anderen solche Dinge wie Markenregistrierung, Gesellschafterlisten im Falle einer Personengesellschaft, Ausweisdokumente, Handelsregister und so weiter und so fort. Sprich, speziell am Anfang Geduld mitbringen und gut vorbereitet sein.
Das heißt, wenn es aber dann läuft, dann ist es relativ easy.
Tatsächlich, also wenn Amazon mal läuft, das ist wirklich so ein Baby, wenn das läuft, dann läuft das. Es ist auch im laufenden Betrieb, hast du im Grunde jetzt abgesehen natürlich von der Optimierung und vom Advertising, was jedem ja selbst obliegt, als rein an der Praxis hast du nur eines zu tun, dafür zu sorgen, dass Amazon genug Lagerbestand hat. Und auch hier ist Amazon wahnsinnig dankbar in der Unterstützung, weil ja speziell diese Average Lagertime, also die Zeit, wie lange habe ich Stock und wie lange hält das durch, das ist speziell für frische Online-Händler immer relativ schwer zu berechnen. Amazon greift da einen mit verschiedenen Tools und Metriken unter die Arme, indem sie einem sagen, hey, du hast X verkauft, wir raten dir Y innerhalb der nächsten 3 Wochen anzuliefern, damit du nicht auf Null rausläufst. Das heißt, wenn das Ding mal läuft, brauchst du nur mehr dafür sorgen, dass Ware da ist.
Was würde denn Amazon machen, wenn keine Ware mehr da wäre?
That's pretty easy. Dein Produkt wird deaktiviert. Also es ist de facto nicht gelöscht, es ist auch alles nach wie vor da, aber du bist out of stock. Und out of stock, da werden mir Kollegen aus der Branche, die mit Amazon arbeiten, mir recht geben, out of stock ist so die Red Flag bei Amazon. Also out of stock ist was, wo wir immer sagen, dir kann viel Blödsinn passieren, du kannst über viel Steine stolpern, aber never go out of stock.
Ich hatte mal den Fall tatsächlich im Freundeskreis, nicht im Kundenkreis, der mir gesagt hat, für ihn war Amazon erst ein Segen, dann ein Fluch. Warum? Der hatte genau das, was du gesagt hast, einen super Start, hatte direkt eine sehr gute Reichweite, denn ihr Shop hat nicht gut performt, die hatten auch irgendwie nicht das Geld, da zu investieren. Aber Amazon hat halt auch funktioniert. Man kennt ja viele Fälle, die auf Amazon gut verkauft haben und dann später irgendwann auch einen Online-Shop gegründet haben. Aber in seinem Fall war es dann so, dass Amazon für ihn quasi ein Riesendoorbner war. Klar, er hat die Kundenkontakte im Nachgang nicht, aber er hat zumindest die Gelder verdient, einen positiven Deckungsbeitrag gehabt, alles super, also ihm ging es richtig gut. Und Amazon hatte ihn dann schon, ich weiß nicht, ob das persönlich oder algorithmisch passiert ist, gewarnt im November, bitte sieh zu, dass du mehr Produkte bekommst, weil du wirst out of stock laufen. Und er hatte gerade erst nachgeladen und hatte dann gesagt, kann ich mir gar nicht vorstellen und dachte, das wäre ein Fehler. Ja, und dann kam das Weihnachtsgeschäft.
Yep.
Und dann hat er wirklich an einem Tag, ich meine, es war so roundabout 5. Dezember, hat er auf einmal eine Verachtfachung von einem Tag auf den anderen seiner Umsätze gehabt und hat es 3 Tage durchgehalten, bis er out of stock lief. Das konnte er dann wirklich einen halben Tag später so auffangen, dass er noch keine Abstrafung bekommen hat. Nur 14 Tage später hat sich der Umsatz einfach nochmal verdreifacht zu der Vervielfachung, die er vorher hatte. Und dann kam er nicht mehr hinterher und ist dann tatsächlich aus dem Amazon-Index oder nennst du, wie du willst, geflogen und kam auch nie wieder rein auf diesen Positionen, die er hatte. Er hat es zwar wieder aktiviert bekommen, aber nie wieder, dass es unter die Top 3 auf dem jeweiligen Gebiet gestiegen ist.
Ja.
Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Ausnahmefall ist. Das kannst du mir vielleicht sagen. Das ist auch schon ein paar Jährchen her. Aber es zeigt halt, wie wichtig es ist, wirklich immer dieses On-Stock theoretisch auch zu haben.
Absolut, absolut. Also gleich mal eingangs gesagt, um es wieder nicht schön zu reden, das ist leider Gottes kein Ausnahmefall. Allerdings, und da muss ich tatsächlich als Person Amazon ein bisschen die Stange halten, Amazon warnt dich. Also im Grunde hast du nur eines zu tun, hör auf Amazon. Es ist, ich weiß, woher das kommt, weil auch ich habe diese Situation bei eigenen Projekten, bei Kunden, bei Bekannten, bei Freunden erlebt, dass eben dieses, ja komm, was soll schon passieren, ich habe noch 300 Stück dort, wird schon nicht schief gehen. Und das ist eben tatsächlich dieses Thema Expectation Management. Es können sich ganz, ganz viele Leute nicht vorstellen, was passieren kann bei Amazon und in welche Richtungen das eskalieren kann. Auch das ist ein Grund, warum ich immer sage, hey, du kannst Amazon FBA grundsätzlich als unerfahrener Händler alleine betreiben, nimm dir aber einen Partner, der dich unterstützt, genau in solchen Dingen, weil eben du diese Erfahrung, speziell bei Amazon, brauchst du die Erfahrung, um genau solche Dinge abzufedern. Um auf dieses Beispiel zurückzukommen, auch ich hatte mal ein interessantes Gespräch auf einer Messe, wo es darum ging, da wurde ich ganz konkret gefragt, ja, was kann ich mir von Amazon erwarten? Was kann ich mir erwarten? Ist immer eine ganz schwierige Frage. Was man aber jedenfalls ganz sicher erwarten kann, ist, dass die schönste Zeit im Jahre, sprich Weihnachten, bei Amazon die heftigste Zeit ist. Und ich sage auch immer, hey, es kann passieren, dass ich deine Umsätze verachtfachen, verzwölffachen. Das Beste, was ich persönlich erlebt habe in dem Projekt, war ver-25-fachen. Also wirklich, das kann pervers eskalieren, das Ganze. Und da hast du natürlich dann diesen Pain, wenn du out of stock läufst, und das ist leider Gottes so, das ist halt so die Red Flag. Deswegen eben, wie ich vorher gesagt habe, wenn du mal out of stock läufst, und da hast du leider Gottes vollkommen recht, da wieder auf eine vernünftige Position zu kommen, ist ganz, ganz schwierig. Das ist ähnlich wie wenn du bei Facebook mit Advertising abgestraft wirst, wegen, I don't know, Thema X, dann wird dir das lange, lange, lange nachhängen. Und dasselbe ist es natürlich auch bei Amazon. Man muss aber immer noch zur Verteidigung von Amazon sagen, du hast es ja selbst so schön angesprochen, der Kollege wurde im November gewarnt. Deswegen sage ich immer, es gibt eine goldene Regel, man weiß es selbst natürlich am besten, man weiß es selbst immer besser, aber bei Amazon gilt wirklich immer eine Devise, hör auf die Jungs dort, die wissen, was sie tun, auch wenn es zugegebenermaßen manchmal recht chaotisch abläuft.
Wie lange dauert es deiner Meinung nach, bis man bei Amazon erfolgreich ist?
Das ist tatsächlich wahnsinnig produktabhängig. Erfolgreich oder von vielen, vielen Faktoren abhängig. Zum ersten fangen wir mal an, was ist erfolgreich? Das ist dieselbe Frage wie, was ist reich? Der eine ist reich mit 1 Million, der andere ist reich mit 100 Millionen, der andere fängt überhaupt erst bei 1 Milliarde an. Gleich ist es beim Thema Erfolg. Was ist Erfolg? Für mich ist Erfolg dann, oder lass uns Erfolg vorher definieren, bevor ich die Frage beantworte. Für mich ist Erfolg dann, wenn ich als Händler Produkte verkaufe und einen zusätzlichen Kanal geschaffen habe, der mir mindestens 25% meines Umsatzes bringt und kostendeckend, im besten Fall natürlich mit Gewinn, fast automatisiert läuft. Das würde ich als Erfolg betrachten. Jetzt auf die Frage, wie lange dauert es? Abgesehen vom Setup, ich sage jetzt mal zum Setup, kann man immer pauschal plus minus 4 Wochen rechnen, da macht man nichts falsch. Abgesehen vom Setup reden wir tatsächlich in der Regel von wenigen Tagen, wobei das natürlich von dem Druck, den du machst, abhängig ist. Ihr Glaube ist, dass wenn man auf Amazon online geht, das Produkt online stellt und dann ist man da und dann verkauft man mit der Teufel. Das wäre natürlich zu einfach. Man muss natürlich selbst auch was dafür tun. Was muss man dafür tun? 2 ganz, ganz wichtige Dinge. Listing Optimization und Advertising. Wenn du da am Anfang Druck machst, also wirklich Druck machst, dann schaffst du es, und da stehe ich mit meinem Wort, das schaffst du es innerhalb von 14 Tagen wirklich erfolgreich zu werden. Warum innerhalb von 14 Tagen? So ein kleiner Einblick in die Trickkiste. Was die wenigsten wissen, ist, dass die ersten 10 Tage bei Amazon wahnsinnig relevant sind. Und die ersten 10 Tage ab dem Moment, wo du online gehst mit deinem Produkt, entscheiden darüber, wie du die nächsten 6 Monate gerankt wirst. Und wenn du in den ersten 10 Tagen richtig Party machst, dann wirst du die nächsten 6 Monate dafür unglaublich dankbar sein.
Was heißt richtig Party machen? Wie kann ich sowas befeuern?
Advertising. Also du musst wahnsinnig viel Advertising reinknallen. Was heißt wahnsinnig viel? Wir reden jetzt nicht von 10.000 Euro, aber ich sag mal, du solltest dir zumindest mal 1.000, 2.000, 3.000 Euro Advertising-Budget reinnehmen, einfach damit man ein bisschen Traction auf die Nummer kommt. Und was ganz, ganz wichtig ist, was die meisten Händler leider unterschätzen, ist eben Inhaltsoptimierung. Wir kennen das ja beide aus dem Bereich SEO oder Digital-Marketing per se. Inhalte oder gute Inhalte zu bekommen, ist immer ganz, ganz schwierig. Und gleich verhält sich's bei Amazon. Ob das Bild jetzt gut ist oder nicht, entscheidet darüber, ob der Kunde kauft am Ende des Tages. Und ob deine Texte gut sind oder nicht, entscheidet darüber, ob der Algorithmus dich gut findet. Das heißt, es ist so ein bisschen ein Mixfaktor aus, wie viel habe ich Stock, habe ich vernünftige Inhalte und bin ich bereit, ein bisschen was in Advertising zu investieren.
Ja, okay, dann lass uns doch mal sprechen, so die generellen Stolpersteine und Hürden, die es für Amazon FBA Händler gibt. Wir haben jetzt schon ein paar Sachen angesprochen, auch so ein paar Nachteile. Mhm. Ich persönlich habe noch so 1-2 Punkte, die ich irgendwann in der Vergangenheit mal aufgeschnappt habe, auf die komme ich auch gleich noch zu sprechen. Aber lass uns doch mal wirklich über diese Stolpersteine sprechen. Wo würdest du ein besonderes Augenmerk drauf richten, wenn jemand damit beginnen will?
Tatsächlich wieder im Setup. Also wir kommen immer wieder auf Setup zurück. Jetzt würde man natürlich sagen, als Unternehmer, solche Dokumente wie Handelsregisterauszug oder diese Paragraph 22 Bescheinigung oder was auch immer hat man ja bei der Hand. In der Praxis ist das leider ganz selten der Fall. Es zieht sich unnötig in die Länge, wirklich, wenn das richtige Setup nicht gegeben ist. Das ist eben auch der Grund, da wären wir wieder bei dem, warum ein erfahrener Partner, so wie überall im Leben, Gold wert ist, weil wir die Dinge bereits vorbereiten können. Das heißt, wenn du als Händler hast du eine Checkliste, wo du sagst, ich brauche das, 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 das. Wenn du diese Dokumente hast, dann hast du die größten Stolpersteine zu Beginn vermieden. Und das ist was, woran wir oder auch ich in der Vergangenheit oft gesehen haben, hey, auch da ist bei Händlern Nachholbedarf, eben in der Vorbereitung. Das ist mal einer der persönlich, finde ich, größten Hürden, die du beim Start auf Amazon hast. Stolpersteine ist natürlich oft die eigene Erwartung. Es ist tatsächlich oft die eigene Erwartung, weil es kommt natürlich immer darauf an, was verkaufe ich auf Amazon. Es ist grundsätzlich, eignen sich alle Produkte dafür, hatten wir heute eingangs. Allerdings, es ist natürlich auch immer eine Frage der Konkurrenzdichte. Ich vergleiche das immer gerne mit dem LEH, also mit dem lokalen Einzelhandel. Wenn ich jetzt irgendwie 800 Müsli vor mir stehen habe, ja, dann ist die Chance, dass ich eines von den 800 von genau dem nehme, viel, viel geringer, als wenn ich in einem Regal stehe, wo irgendwie nur 3 verschiedene Dinge stehen. Ähnlich verhält sich es bei Amazon, abgesehen von der Inhaltsoptimierung. Das heißt, man sollte natürlich immer versuchen, irgendwie in einen Bereich reinzulaufen, der Konkurrenz gibt's überall, fair enough, aber der zumindest keine extrem hohe Konkurrenzdichte hat. Ich denke da gerne an dieses Beispiel Nahrungsergänzungsmittel. Anfangs war das auf Amazon Big, Big Business und ich kenne auch persönlich viele Leute, die damit richtig, richtig Asche verdienen. Aber alle, die jetzt nachkommen, die scheitern meistens, weil einfach die Konkurrenzdichte und vor allem der Cashflow der anderen derart hoch ist, dass man sich in so ein Nest gar nicht reinsetzen braucht. Und das ist eben, sehe ich als großen Stolperstein, diese eigene Expectation, dieses, hey, mein Produkt, ich gehe da jetzt online und ich mache da Millionen, kann passieren. Aber um ehrlich zu sein, es passiert in den seltensten Fällen.
Wie kriege ich denn heraus, ob mein Produkt auf Amazon funktionieren kann?
Da gibt es tatsächlich drei verschiedene Wege. Entweder werden wir wieder bei dem, du holst den, der dich unterstützt dabei, klar. Oder was ich immer sage, ganz salopp gesagt, guck selbst am besten. Geh auf Amazon und tipp das, was du kaufen möchtest. Tipp das mal, oder verkaufen, Entschuldigung, was du verkaufen möchtest. Tipp das einfach mal ein. Und ähnlich wie bei Google, du siehst die Anzahl der Treffer. Und wenn du jetzt siehst, hier sind jetzt, ich meine, es gibt keine pauschale Zahl, aber wenn du jetzt siehst, hey, hier sind Abertausende von Treffern und hier gibt es Bestseller und die haben alle 15.000 Bewertungen, dann weißt du schon, hey, die Nummer könnte eng werden. Wenn du dich jetzt mit einem Produkt reinsetzt, wo du sagst, okay, es gibt ein paar Produkte, es gibt ein paar Konkurrenten, der eine hat 3,5 Sterne, der andere hat 15 Bewertungen, also alles so Low Level, dann hast du zumindest schon mal das erste Indiz, um zu sagen, okay, das könnte meine Nische oder mein Business sein. Und natürlich, wie es im Online-Marketing oder in der Online-Welt per se gibt, es gibt auch ganz, ganz viele Tools. Ich möchte hier jetzt keins namentlich nennen, aber es gibt ganz, ganz viele Tools, die was auch dabei unfassbar unterstützen und eben genau diese Nischenmärkte oder Nische, ich tue mir mit dem Wort Nische sehr schwierig, weil es ist ja immer noch Massenmarkt, aber Massenmarkt mit einem Nischenanhauch. Und da gibt es viele Tools, die dich dabei unterstützen und dir die Möglichkeit geben, rauszufinden, hey, wo ist denn der Bedarf jetzt noch da, aber das Angebot per se nicht gedeckt.
Dominik, aus der Nummer kommst du jetzt nicht ganz raus, auch wenn du sagst, willst keins nennen. Wir sind ja hier beim OMT sehr toolgetrieben. Wir beschäftigen uns ja viel mit Toolvergleichen und auch auf dem Keyword Amazon Tools stehen wir, glaube ich, sogar auf Platz 1. Ihr könnt es ja mal alle ausprobieren. Erzähl uns doch mal deinen Toolstack. Mit was arbeitest du am meisten? Was ist so dein Lieblingstool? Ja, du wirst wahrscheinlich ein paar mehr kennen, Betreiber, und der eine oder andere stellt dich jetzt an die Wand und wird dich gerne dir den Hintern versohlen, aber mach doch mal so ein kleines Toolstack für Amazon FBA.
Okay, ja, sehr gerne. Ich wollte es vermeiden, aber dann holen wir hier an dieser Stelle natürlich aus. Also ich muss eingangs sagen, ich bin ja eigentlich ein Freund von deutschen Softwarelösungen, einfach auch ein bisschen Thema Credibility. Hier bin ich aber allerdings, und für diese Aussage werden mir wahrscheinlich viele Leute gerne den Hintern versohlen, ich bin von unseren deutschen Kollegen, was Toolstack von Amazon betrifft, unfassbar enttäuscht. Also alles, was wir im deutschen Markt haben, ist wirklich mehr schlecht als recht. Deswegen ist mein Toolstack oder unser Toolstack, was wir auch als Amazon-Spezialisten verwenden, besteht großteils aus englischer Software, beziehungsweise Englisch deshalb, weil ich nicht genau weiß, zugegebenermaßen, ob es jetzt aus US oder UK ist. Was wir natürlich nehmen, was gefühlt jeder kennt, der mit Amazon arbeitet, ist Helium 10. Helium 10 hat ein unfassbar hässliches User-Interface, das haben die amerikanischen Lösungen allgemein. Funktioniert aber. Das Ding macht alles, was es machen soll, und dieses Tool unterstützt dich unfassbar in allen Belangen von Amazon und vor allem bietet dir wirklich diesen Full-Service-Look-Around von der Nischensuche bis Produkt-Rankings bis Inhaltsoptimierung und so weiter und so fort. Natürlich, ein Tool alleine ist immer so ein Ding. Ich bin auch gern Freund, ein bisschen Alternativen zu testen oder eben gern Dinge mal manuell unter Anführungszeichen zu machen. Und hier kommen wir natürlich auf unsere Hassliebe, unsere aller Excel. Wir verwenden wahnsinnig viel Excel. Wieso? Solche Dinge wie FBA-Rechner. Es ist relativ schwierig, auf Anhieb die Gebühren zu berechnen, hatten wir auch anfangs. Was macht man hier? Man nimmt einen Amazon FBA-Rechner. Wenn man das jetzt bei Google eintippt, findet man 100 Ergebnisse, und das Interessante daran ist, die Ergebnisse sind 100-mal unterschiedlich. Und deswegen setzen wir dann wieder gerne auf Excel. Sei es Thema Report, sei es Thema FBA-Rechner, sei es Thema Async-Listen, was auch immer. Das heißt, Helium 10 in Verbindung mit Excel, da hast du mal einen Toolstack, mit dem du mal gut loslegen kannst. Und dann kann man natürlich nach und nach oben einen draufsetzen, Thema Kundenkommunikation. Es ist unfassbar schwierig, mit Amazon-Käufern zu kommunizieren. Jetzt gibt es gewisse Tools, eins davon ist SageMailer, das ist einer meiner absoluten Lieblingstools, das kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Das übernimmt für dich gefühlt diese E-Mail-Kommunikation mit deinen Amazon-Käufern. und kann dir im richtigen Einsatz unfassbar viel Revenue und vor allem auch Brandbuilding, was eben eigentlich bei Amazon gar nicht geht, auch Brandbuilding wahnsinnig viel unterstützen.
Wie funktioniert das? Also ich dachte, man hat keinen Kundenkontakt bei Amazon.
Hast du auch tatsächlich nicht. Und du kannst, oder sagen wir mal so, du kannst über die Amazon-Verwaltungsoberfläche, über Umwege, kannst du mit deinen Käufern kommunizieren. Aber natürlich nicht in der Massenverarbeitung, ganz klar, weil die Daten gehören Amazon, sondern du kannst einzelne Käufer schreiben. Jetzt gibt es Tools, wie beispielsweise SageMailer, die, um mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, die unterstützen einen dabei, das Ganze ein wenig einfacher, ein wenig charmanter und ein wenig schöner zu gestalten.
Okay. Ich bin ein mega Tool-Fan, deswegen, also ganz anderer Bereich. Amazon ist nicht so, ist überhaupt nicht meine Welt. Deswegen, ich finde es aber total spannend und ist insofern meine Welt, dass ich fast täglich als Konsum-Junkie dort irgendetwas kaufe. Aber ich möchte mal zurückkommen zu dem Thema der Online-Shop an der Seite, also seinen FBA nutzen, aber auch den Online-Shop haben. Mir hat mal ein wirklich gut befreundeter Amazon-Experte den Tipp gegeben, ähnlich wie du, die ersten 10 Tage sind sehr, sehr wichtig, aber auch die langfristige Performance macht natürlich, wird von Amazon natürlich auch berücksichtigt. Und er sagt, die unterschiedlichen Ranking-Faktoren, die man auf Amazon hat, sind ja einerseits die, wie du gesagt hast, gute Listings schreiben, also sprich auch auf das Keyword optimieren und was da alles so für Tricks gibt, aber auch die Performance-Daten, also wenig Rückläufer, gute Bewertungen und so weiter auch zu bekommen. Und er hatte mir immer geraten, wenn du einen Online-Shop hast, der bereits einen guten Traffic hat, einen guten Zulauf hat und du möchtest dieses Produkt auch zusätzlich über Amazon verkaufen, also sprich einen neuen Vertriebsweg öffnen, dann solltest du in deinem Shop den Warenkorb-Button austauschen mit einem auf Amazon kaufen-Button, bis das Produkt so oft auf Amazon verkauft wurde, dass du unter den Top 3 stehst und dann verkaufst du es von alleine über Amazon und kannst theoretisch die Verkäufe wieder, den Button wieder ändern und nur noch im Shop verkaufen. Fand ich einen relativ smarten Tipp. Ich habe es natürlich nie ausprobiert, weil ich nie einen Anwendungsfall hatte, aber hast du auch so den einen oder anderen Trick oder was sagst du zu dem Trick persönlich? Hältst du das für eine gute Maßnahme?
Definitiv. Also die Worte, die hätten tatsächlich von mir kommen können, als würde ich deinen Kumpel da kennen, weil es ist tatsächlich so ein, es gibt so eine Toolbox, ich nenne sie immer gerne die Dirty Toolbox, mit ein paar so Tricks, die eigentlich wahnsinnig easy sind, gleichzeitig auch so Amazon-richtlinienmäßig eher in der Grauzone sind, aber dann doch irgendwie erlaubt sind. Also jetzt nochmal Step by Step deine Frage durch. Anfangs, es stimmt natürlich, das Thema hatten wir noch nicht. Langfristige Performance, selbsterklärend, ist unfassbar wichtig. Also es bringt dir jetzt nichts, wenn du 10 Tage Rock'n'Roll machst und am 11. Tag ist dann vorbei und du verkaufst nichts mehr, weil Amazon immer die letzten 30, 60, 90 und 180 Tage als Ranking-Faktoren nutzt. Das heißt, um das pauschal zu sagen, ja, auch laufende Performance, das ist ähnlich wie beim Sport, wenn du jetzt lossprintest, ist das ja schön, dass du irgendwie 2 Kilometer irgendwie gekommen bist. Hilft dir aber nichts, wenn du dann zusammenbrichst. Gleich ist es bei Amazon. Also das ist natürlich, die Traction sollte entsprechend hochgehalten werden. Aber um auf das zurückzukommen, wie halte ich diese Traction hoch? Jetzt abgesehen von den regulären Maßnahmen, gibt es ein paar lustige Tricks, die wir selbst versucht haben. Manche mehr erfolgreich, manche weniger erfolgreich. Heute sprechen wir über die erfolgreicheren. Da ist eben genau einer davon, dass man den eigenen Online-Shop macht und den am Ende des Tages auf Amazon verlinkt. Jetzt gibt es da noch einen ganz, ganz dreckigen Trick. Wenn man sich fürs Amazon Partnernet anmeldet, das haben vielleicht der ein oder andere schon gehört, das ist eben eine Plattform, wo du als Privatperson oder als Unternehmen Affiliate-Links für Amazon-Produkte generieren kannst und dann pro Verkauf x% je nach Kategorie bekommst. Wenn du jetzt ganz, ganz gefuchst bist, dann meldest du dich bei Partnernet an, erstellst dir für dein eigenes Produkt einen Affiliate-Link und diesen Affiliate-Link packst du in deinen eigenen Online-Shop, der wiederum auf Amazon verlinkt. Heißt, du steigerst deinen Umsatz automatisch. Das ist natürlich, wie gesagt, ein ganz, ganz dirty, eine dirty Nummer, aber sie funktioniert am Ende des Tages. Wobei natürlich Thema Richtlinien muss man bei Amazon immer aufpassen, hat man heute auch schon. Bist du mal abgestraft, bist du erledigt. Es gibt noch einen zweiten sehr, sehr schönen Trick. Den haben wir mal versucht mit dem Thema Suche. Man weiß ja, es ist ja ähnlich wie bei Google, also ähnlich würde ich jetzt nicht sagen, aber ich sag mal, salopp und vereinfacht gesagt, ähnlich wie bei Google. Du hast eine Suchmaschine in Amazon. Und diese Suchmaschine, die triggert auch auf dein Keyword, sei es jetzt Trinkglas oder sei es Laptop oder was auch immer. Und wenn du dann den Traffic bekommst, sagt der Amazon-Algorithmus ganz vereinfacht gesagt, aha, wenn wer Keyword A sucht und auf mein Produkt klickt, dann ist das relevant. Was war jetzt das Learning draus? Wenn du jetzt, du kannst bei Amazon, wenn du eine Suche auslöst, ändert sich die URL, ähnlich wie bei ganz, ganz vielen anderen Plattformen. Wenn du jetzt eine Suche auslöst und diese Such-URL beispielsweise in deinen Newsletter packst und deinen Leuten sagst, hey, hier der Button zu Amazon und im besten Fall als erster rankst und die Leute da draufklicken, dann glaubt Amazon, hey, jeder Mensch, der dieses Keyword sucht, klickt auf dein Produkt, das muss ja extrem wertvoll sein und knallt dein Produkt heftigst nach oben. Also in der Praxis haben wir das tatsächlich probiert. Hat es nie funktioniert, aber manchmal hat es halt so halb salopp gut funktioniert. Aber in 2-3 Fällen, die wir hatten, hat das dafür gesorgt, dass auf gewisse Keywords das Produkt, was wir wollten, innerhalb von 3 Wochen, wochenlang Amazons Choice war.
Spannend, spannend. Diese Tricks waren die, die ich hier noch rauslocken wollte am Ende. Jetzt lass uns mal zu einem anderen Thema noch kommen, vielleicht zum Abschluss. Das Thema Agenturbetreuung. Du hast schon ein, zwei Mal angesprochen, dass du es für sehr sinnvoll hältst, gerade am Anfang aufgrund dieser entscheidenden 10 Tage, sich gut vorzubereiten und hier jemanden mit an die Hand zu nehmen, der sich auch wirklich damit auskennt. Ich muss zugeben, das gilt ja fast eigentlich für jeden Bereich bei Amazon, aufgrund dieser Startproblematik vielleicht auch noch einen Ticken mehr. Wenn du jetzt jemanden, klar, du bist selbst Dienstleister, du würdest jetzt wahrscheinlich, bist ein bisschen, wie soll ich sagen, beeinflusst und würdest wahrscheinlich sagen, ja, auf jeden Fall musst du dich mit einer Agentur beschäftigen. Aber wenn du jetzt versuchst, ein bisschen neutral zu schauen, was sind für dich die 2-3 wichtigsten Gründe, warum jemand sich die Expertise zumindest zum Start von einer Agentur reinholen sollte?
Absolut. Da möchte ich eingangs gleich dazu sagen, ich bin tatsächlich in unserer Agenturlandschaft, traue ich mich behaupten, ein bisschen der Underdog, weil ich finde, Selbstlob stinkt unglaublich. Ich lasse immer gerne die anderen drüber reden und ich versuche das tatsächlich so objektiv wie möglich zu beleuchten. Und es gibt auch wirklich Fälle, wo auch ich als CEO schon gesagt habe, nee, du brauchst keine Agentur, du brauchst einen Berater oder sonst was, aber du brauchst keine Agentur. Aber um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, warum brauchst du eine Agentur per se? Das ist Beispiel, ich nehme mich selbst gerne als Beispiel. Ich bin ein unfassbar beschissener Handwerker. Ich bin super in der digitalen Welt, aber ich bin unglaublich schlechter Handwerker. Wenn ich das jetzt selbst mache, wird das Ding vielleicht irgendwann stehen oder an der Wand hängen. Die Frage ist nur, wie und wie lang. Und ähnlich ist es bei Amazon. Gerade eben dieses Anfangsding, um es mit dem Handwerken zu vergleichen, bis das Ding an der Wand hängt oder bis das Ding steht, da ist es ganz, ganz wichtig, dass du kompetente Unterstützung hast. Der sagt, welche die richtige Dübelgröße ist, der sagt, welche Schraube die richtige ist, der sagt, hey, nimm dieses Werkzeug und wenn du dir mit dem Werkzeug schwer tust, gib's mir, ich mach's für dich. Um es auf konkret zu bringen, 2-3 Punkte. Ganz klar Setup, also dieses technische Setup von Amazon per se. Wenn man sich hier einen Partner nimmt, hat man einen riesen Vorteil, Zeit. Man spart Zeit und wir wissen alle, Zeit ist Geld. Und Geld wollen wir so viel sparen, wie es geht. Oder wir investieren es vernünftig und sparen uns dadurch Zeit. Also Thema Setup ist so ein Punkt. Ein zweiter Punkt, initiale Inhaltsaufbereitung. Warum? Auch hier, da können wir sogar nochmal einen Schritt zurückspringen zum Thema Toolbox. Amazon hat ganz, ganz viele Eigenheiten, was Inhalt betrifft. Beispielsweise, dass die Attribute, eben die Bullet Points, was sich neben den Produktbildern befinden, die 5, die dürfen nur eine gewisse Länge haben. Die gewisse Länge, die variiert immer zwischen 180 und 200 Zeichen. Sollte das nur minimal länger sein, und wir reden hier von 205, ist das schon wieder ein negativer Ranking-Faktor. Das weißt du allerdings selbst nicht, wenn du mit Amazon nicht gearbeitet hast. Das heißt, für die initiale Inhaltsaufbereitung würde ich mir auch auf jeden Fall einen Partner ins Boot holen oder zumindest so weit gehen, dass ich sage, hey, ich mache das selbst oder lass das mein Team machen, hol mir aber zumindest einen Partner als Sparring, der mir über das Ganze zumindest drüber guckt und schaut, wie passt's, kann man noch was verbessern und so weiter und so fort. Und zu guter Letzt Thema Skalierung, Internationalisierung. Warum? Deutschland verkaufen ist das eine, innerhalb von Europa zu verkaufen das andere und weltweit verkaufen dann sowieso die Elite-Klasse. Und hier ist es bei Amazon so wie überall im Leben leider Gottes, wenn du keinen kennst, wird es ein bisschen schwierig. Jetzt ist es natürlich so, Partner, wie es auch wir sind, die seit Jahren mit Amazon arbeiten, kennen halt wem, der wem kennt, der wem kennt, der wem kennt. Und speziell in dem Thema Internationalisierung bei Amazon kommst du ohne einen vernünftigen Account Manager, und ich rede jetzt hier nicht von dem Seller Support, ich rede hier wirklich von einem Key Account Manager, dessen Handynummer du hast, kommst du einfach viel, viel einfacher voran. Und vor allem, ich habe leider Gottes Fälle gesehen, wo eben diese Internationalisierung einfach nur aufgrund von fehlenden Abläufen oder fehlerhaften Abläufen gescheitert ist. Das heißt, wenn ich internationalisieren möchte, würde ich mir auf jeden Fall einen Partner holen. Warum? Ganz blöd gesagt, wegen den Connects, aus keinem anderen Grund.
Mhm. Mega spannend. Du, ich könnte stundenlang mit dir weiterreden. Ich finde das Thema auch mega interessant. Gefühlt nach immer solchen Talks. Nach solchen Talks denke ich immer, eigentlich müsstest du auch deine eigenen Produkte verkaufen, bist unabhängig von den anderen. Und dann denke ich mir wieder, will ich mir diesen Stress geben? Nein, will ich eigentlich nicht.
Ach, wenn es mal so weit ist, Mario, du weißt ja, wo du uns findest. Rufst du einfach durch und dann verkaufen wir gemeinsam OMT-T-Shirts auf Amazon.
Super Idee. Ich habe, für mich ist immer der Punkt, das richtige Produkt zu finden, ist, denkt man, ist so einfach, aber dann denkt man sich wieder, Mann, wenn ich auf eine Produktidee komme, dann gab es die Idee doch bestimmt schon 100 Mal. Klar, ich habe vielleicht den Vorteil vor 95 anderen, dass ich die richtigen Leute kenne, die mir helfen, das an die richtige Stelle zu bringen und auch ein gewisses Selbstgrund-Know-how habe. Auf der anderen Seite, will ich mich mit Logistik beschäftigen, wenn ich doch das Know-how habe und das verkaufen kann? Naja, nichtsdestotrotz finde ich das immer sehr motivierend und ich kenne eine Menge Beispiele von Leuten, die ja, keinen Online-Shop hatten, vielleicht nicht die finanziellen Möglichkeiten am Anfang hatten und dann gesagt haben, ja, ich teste mein Produkt erstmal über Amazon an und kann dann immer noch entscheiden, ob ich später den Online-Shop dazu hole und dann auch Geld investiere. Wir haben gerade so ein Beispiel im Kundenkreis, ein wirklich alter Weggefährte von uns, mit dem wir früher an anderer Stelle schon mal, ganz andere Stelle schon mal Kontakt hatten. Der hat irgendwann sich aus seinem Unternehmen gelöst, hat mit drei Freunden zusammen Produkte im Gartenbereich über Amazon verkauft und der kam jetzt zu uns und möchte theoretisch jetzt dafür einen Online-Shop aufbauen, wirklich von komplett Programmierung bis über er sagt halt, wir machen mittlerweile ein paar Millionen Euro Umsatz bei Amazon, allein schon dieser Wert, ja, das ist jetzt so 2-3 Jahren passiert, pro Monat.
Allein diese Aussage per se, ja.
Ja, und dann sagt er, wenn ich mir jetzt überlege, ich gebe im Durchschnitt 15-20% für Amazon noch aus von dem Geld, wenn ich dieses Geld in Online-Marketing-Maßnahmen stecken würde und auch einen Großteil meiner Verkäufe in 1-2 Jahren über den Online-Shop abdecken könnte, würde das Investment sich sehr lohnen, wenn es richtig gemacht wird. Für mich natürlich ein super Case, auch wenn ich ihn jetzt selbst nicht betreue, aber für mich als Agenturinhaber. Aber das ist nicht der erste, den ich auf. Das finde ich auch persönlich sehr gut. Ihr kennt vielleicht, früher war es dann eher eBay, irgendwann war es dann Amazon. Produkte erstmal antesten, für sowas sind so Plattformen natürlich auch super da. Warum soll ich mich denn jetzt erstmal einen Online-Shop bauen, bestimmte Produkte, klar, wenn ich den Online-Shop schon habe und dann nur noch ein Produkt dazu adde, dann kann ich das vielleicht auch mit meinem Newsletter pushen und gucken, ob das Produkt funktioniert. Wenn ich das aber nicht habe und in einen Bereich rein will, dann ist natürlich die Arbeit mit Amazon FBA sehr willkommen, weil man wirklich gute Informationen bekommt, ob dieses Produkt überhaupt funktioniert oder ob es nicht funktioniert.
Absolut, absolut. Eben wie du sagst, gutes Beispiel eben mit dem, wenn du schon wahnsinnig erfolgreich bist, das ist auch tatsächlich der Grund, warum sehr viele große Marken nicht auf Amazon vertreten sind, weil eben, wenn du irgendwann in der Klasse bist, wo du jetzt, weiß ich nicht, 2, 3, 4, 5 Millionen Euro im Monat machst, du natürlich dann irgendwann rechnest, hey Leute, ich gebe euch 15% von x Millionen ab, irgendwann wird es nicht mehr rentabel und dann geht man zurück in den eigenen Online-Shop. Wobei man natürlich zum Abschluss sagen muss, wenn man sich in dieser Position befindet, befindet man sich ohnehin in der Position, wo man gefühlt Luxusprobleme hat und wo man sich dann mit ganz, ganz anderen Dingen beschäftigt als ein Amazon FBA-Programm.
100%. Dominik, danke dir für den wirklich tollen Plausch. Hat mich sehr gefreut, dass es auch so kurzfristig zustande gekommen ist und ja, dir weiter viel Erfolg.
Vielen herzlichen Dank, Mario. Danke für die Einladung und ich freue mich, bald von euch zu hören. Mach's gut.
Bis dann. Tschüss. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Dominik möchte ich euch kurz auf unsere Amazon SEO Themenwelt hinweisen. Geht doch einfach mal auf Google, gebt Amazon SEO bei Google ein, dann müsstet ihr uns relativ weit oben finden. Ein toller Artikel zum Thema Amazon SEO, bei dem ihr viele Kniffe an die Hand bekommt, wie ihr besser bei Amazon ranken könnt. Ja, ihr findet dort auch Webinare und noch ein paar andere Content-Hilfestellungen. Vielleicht habt ihr Lust, mal vorbeizuschauen. Also, geht auf Google, gebt Amazon SEO ein und dann findet ihr uns wahrscheinlich relativ weit oben. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss!